Elena, Ver-sur-Marne. Sagt ihr das was? Ja, ne? Hast du dich
Ja.
schon mit der Olympiastrecke auseinandergesetzt?
Ja, schon ziemlich, würde ich sagen. Also wir hatten ja letztes Jahr das Weltcup-Finale dort und die Pre-Olympics gleichzeitig. Und dann waren wir jetzt auch schon öfter mal zum Trainingslager dort. Genau, also man kennt die Strecke schon ein bisschen.
Ist das eine Strecke, die du magst?
Boah, also lieben noch nicht, aber jetzt auch nicht, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Negatives in mir auslöst.
Kanuslalom hat ja ein bisschen was von der Formel 1. Ihr habt ja auch immer verschiedene Strecken. Hat man da Lieblingsstrecken und Strecken, die man gar nicht mag?
Doch schon. Also man hat schon Strecken, die einem oder die Athleten irgendwie besonders liegen. Man hat auch Strecken, wo man vorher weiß, dass da viel, viel zusammenkommen muss, dass man da gut ist. Also das gibt's schon.
Du wohnst ja in Augsburg, da gibt es ja den berühmten Eiskanal seit 1972. Hast du mal gezählt, wie oft du schon auf diesem Kanal warst?
Ich glaube, das kann man gar nicht mehr zählen. Also dadurch, dass ich ja da wirklich mit 6, 7 Jahren angefangen habe und seitdem da keine Ahnung, wie oft ich runtergefahren bin. Ich glaube, das wäre unmöglich, da irgendwas zu zählen.
Ist das eigentlich jedes Mal das Gleiche, wenn du auf diesen Eiskanal gehst, oder gibt es da doch Unterschiede, also vor allen Dingen auch natürlich wetterbedingt?
Ja, also ich glaube, das ist auch was, was unsere Sportart ausmacht, dass es eigentlich jede Trainingseinheit, jeder Wettkampf, auch wenn es auf derselben Strecke ist, immer was anderes ist. Also kein Wettkampf auf dem Eiskanal ist derselbe. Mal liegt einem die gehängten Tore, die da drin stecken. Und manchmal muss man auch als Lokalmatador, sage ich jetzt mal, auf der Heimstrecke kämpfen. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann natürlich, jetzt vor 2 Wochen hatten wir den ersten Weltcup in Augsburg. Das Wetter war unterirdisch. Und ja, da kämpft man schon auch öfter mal mit den äußeren Bedingungen, sei es jetzt nur starker Regen oder auch Wind. Wind ist bei uns immer auch ganz schön beschissen.
Hat man da, ich denke jetzt an die Olympia-Quali, die fand ja vor Marc Kleeberg erstmal das Wochenende, ein paar Wochen vorher in Augsburg statt. Hat man da eine andere Herangehensweise, weil man diese Strecke so gut kennt? Setzt man sich da mehr unter Druck, weil man denkt, ja, das ist ja meine Heimstrecke, da kann ich ja gar nicht verlieren?
Ja, es ist komisch, also bei der Olympia-Quali jetzt speziell, also ich sage jetzt mal, meine direkte Konkurrenz war ja die Andrea Herzog aus Leipzig und das hat in Augsburg begonnen und da wollte man, glaube ich, schon den Heimvorteil erstmal ausspielen, aber klar setzt es einen schon auch noch mal ein bisschen mehr unter Druck, weil man halt eigentlich weiß, dass man es zu Hause eigentlich besser kann, und dann das halt auch noch unter Beweis zu stellen, das ist dann schon hart, das auf den Punkt zu bekommen mit all diesem Gedankenchaos im Kopf. Aber genauso ist es halt andersrum gewesen, auch für Andrea dann in Leipzig ein Wochenende später. Also im Endeffekt ist es dann doch für jeden gleich, aber ja, dieser Heimvorteil hat schon seine Vor- und Nachteile.
Du sagst dann genau, bei Andrea Herzog mehr oder weniger in ihrem Wohnzimmer, und dann hast du dieses eine Rennen, dieses eine Ausscheidungsrennen, was du verdammt nochmal gewinnen musst. Das ist ja nicht zu vergleichen mit einem normalen Wettbewerb, mit einem Weltcup, mit einer deutschen Meisterschaft, mit was weiß ich, oder?
Nee, also überhaupt gar nicht zu vergleichen. Also man weiß halt vorher, die nächste Olympia-Quali ist erst in 4 Jahren. Also es geht jetzt nicht nur um diese Olympischen Spiele, dass man dorthin fährt, sondern schon allein um diesen Qualifikationszyklus auch. Weil man weiß halt, okay, du musst, wenn das nicht klappen sollte, müsstest du 4 Jahre nochmal auf deinem Level bleiben oder es noch steigern, um nochmal in Frage zu kommen, nur für diese Qualifikation allein schon. Und das ist schon ein langer Zeitraum. Ich sage es mal, vor allem als Frau, wenn man irgendwie auch noch andere private Ziele hat. Von dem her, erstmal das steht im Raum. Dann natürlich das Ziel, auch einfach nach Paris zu fahren. Und dann noch der Druck, dass es alles einfach auf einen Lauf ankommt. Egal, was vorher war oder egal, was noch kommen wird. Es zählt halt einfach nur dieser eine Lauf. Und sich da mental so von zu lösen, von diesen ganzen Punkten, das kostet schon viel Energie.
Und diese beiden Wochenenden waren ja auch noch so unterschiedlich. In Augsburg warst du quasi die Letzte, die gefahren ist. Du wusstest, was du liefern musst, zeitmäßig. Und in Markkleeberg standst du an der Seite und musstest zugucken. Das ist ja auch brutal.
Ja, also das Magengefühl war ganz übel. Also in Markkleeberg war ich froh, dass ich zuerst fahren durfte, weil ich konnte da, glaube ich, schon ein bisschen noch befreiter an den Lauf rangehen. Einfach weil ich vorlegen konnte und nicht nachlegen musste. Ich glaube, das hat mir schon ganz gut getan. Aber ja, dann diese schlimmen Minuten im Ziel, das will ich eigentlich nicht nochmal erleben.
Und ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Danach bist du ja mehr oder weniger freudig zusammengebrochen mit einem Schrei von 200 Dezibel. Da ist, glaube ich, in einer Sekunde alles abgefallen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da ist wirklich so viel abgefallen. Ich habe es auch gar nicht verstanden, weil es ja so, keine Ahnung, dann doch irgendwie Millisekunden alles passiert ist und dann verliert man einfach jegliche Körperspannung und man fragt sich eigentlich, wie das passieren kann, weil irgendwie immer ein bisschen Spannung in einem ist, aber da war wirklich gar nichts mehr. Ich war einfach nur froh, dass es alles vorbei ist. Ja, und das kann man sich nicht vorstellen, weil ich meine, man arbeitet da jetzt schon seit knapp über 8 Jahren drauf hin, irgendwann mal bei den Spielen am Start zu stehen. Und nach jeder Niederlage ist man wieder aufgestanden und einfach nur mit dem Glauben und der Hoffnung, dass es irgendwann klappt und dass es dann wirklich halt wahr wird, das ist schon sehr, sehr unrealistisch.
Es war ja so ein bisschen Battle gegen Andrea Herzog. Wie seid ihr miteinander umgegangen in der Situation?
Ich glaube, jeder hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Also ich glaube, wir hatten auch, also dadurch, dass sie auch in Leipzig trainiert und ich in Augsburg, haben wir halt wirklich kaum Berührungspunkte. Ich glaube, wir hatten auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise in der Vorbereitung. Von dem her konnte man das auch nicht so richtig vergleichen. Und ansonsten würde ich es einfach als sehr respektvoll bezeichnen, weil wir beide wissen, und das schon seit Jahren, wenn es diese Beziehung zwischen uns nicht geben würde, dann wäre keine von uns so gut, wie sie jetzt ist. Von dem her, sie hat mir auch danach gratuliert, auch wenn sie mit Tränen in den Augen vor mir stand und ich weiß, wie weh das tut am Ende, weil ich das eben bei den Tokio-Spielen auch selber gespürt habe und erlebt habe. Aber ja, das ist halt der Sport und sie hat jetzt noch eine vollgepackte Saison und ich habe noch meinen Saisonhöhepunkt. Von dem her bereiten sich jetzt wieder jeder auf seine Ziele vor.
Und sie durfte Olympia schon mal erleben. Für dich ist es das erste Mal. Seit dem 28. April weißt du es. Was hat sich seit dem 28. April denn so für dich geändert?
Also erstmal immer noch ganz schön viele Emotionen und der Versuch, alles zu verarbeiten, auch wenn das immer noch nicht so ganz funktioniert. Aber ansonsten, ja, es gibt eigentlich so gut wie keinen normalen Alltag mehr. Also dafür, dass Kanuslalom so eine Randsportart ist und sich vorher eigentlich nie wirklich jemand für uns oder unsere Sportart interessiert hat, merkt man halt schon, was diese Olympischen Spiele für einen Stellenwert haben und was es auch für eine Aufmerksamkeit dann halt auf sich zieht, weil wirklich von einem Termin zum anderen hetze ich und versuche zwischen den Trainingseinheiten noch irgendwas reinzuquetschen, sei es irgendwelche Interviews mit dem Fernsehen oder Zeitung oder sonstiges. Und also das ist schon den Stress der dazu kommt, habe ich vielleicht teilweise ein bisschen unterschätzt. Ja, aber ansonsten muss man halt jetzt auch irgendwie auf die Vorbereitung vertrauen. Ich meine, wir haben die EM ausgelassen. Wir lassen jetzt den dritten Weltcup in Krakau weg, einfach um halt nochmal diese größeren Trainingsblöcke zu setzen. Und als Sportlerherz oder tut es schon ein bisschen weh, solche Wettkämpfe eben auszulassen. Aber man muss halt dann auch immer sehen, das Große und Ganze und wofür man das macht. Und das ist gerade so ein bisschen, ja, Phase, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Alltag.
Wie ist es dann mental? Man hat dieses Ziel erreicht. Fällt man da erstmal so ein bisschen in ein Loch rein, weil man hat es jetzt endlich geschafft? Oder hat man noch mehr Motivation jetzt bekommen, zu sagen, ey, ich habe so Bock auf Training, ey, ich freue mich so auf Paris? Oder ist das so ein bisschen Achterbahn?
Ja, es ist schon Achterbahn. Also es ist eine Mischung aus dem Ganzen. Weil, also nach der Quali war schon so ein bisschen ein Loch, weil der Körper einfach direkt davor so viele Wochen unter dem krassesten Strom stand, den ich wirklich seit lange oder jemals erlebt habe. Und wenn der einmal weg ist, dann fühlt man sich einmal wie in die Ecke gestellt und geparkt und da geht erstmal gar nichts. Dann kommt natürlich gleichzeitig wieder der krasse Motivationsschub, so hey, ich habe es jetzt geschafft, jetzt will ich da vor Ort auch das Allerbestmöglichste erreichen, so was man halt schaffen könnte, ist man wieder voll motiviert im Training. Aber dann kommen natürlich wieder so die ganzen Zeitfaktoren und man möchte irgendwie jede Anfrage oder sowas bedienen und merkt dann aber gleichzeitig so, ah, scheiße, ich muss auch aufpassen, weil mein Training darf darunter nicht leiden. Und das ist dann irgendwie so ein Tanz oder so ein Spiel mit dem Feuer, dass man halt da irgendwie die perfekte Mitte trifft zwischen diesen ganzen Medienterminen oder auch, ja, jetzt kommt dann noch die Einkleidung und so weiter. Da ist man wieder irgendwie dahingehend unterwegs und man muss sich dieses ganze Trainings-Equipment, das Wettkampf-Equipment bestellen und dann will man ja natürlich da auch irgendwas Besonderes draus machen, sprich irgendwie so designtechnisch oder sowas. Von dem her sind da die Gedanken, die schwören da schon 24/7 irgendwie um das Thema rum.
Es ist ja noch nicht so weit. Der Wettkampf kommt ja dann noch, Olympia. Glaubst du, dass du diesen Wettkampf anders geht als in den herkömmlichen Wettbewerben, die du bisher hattest? Oder muss man da bei sich bleiben und für sich sagen, nee, es ist wie ein Weltcup, völlig egal.
Ja, also für mich persönlich wird es, glaube ich, erstmal ein bisschen komisch, weil jetzt bei den ganzen Weltcups, da mache ich ja einen Dreifachstart mit Kajak Kanadier und Kajak Cross und die Wettkämpfe beginnen halt meistens schon in der Früh um 9. Und bei Olympia wird es so sein, ich werde quasi erstmal nur im Kanadier starten, plus die Wettkämpfe fangen irgendwann nachmittags erst an. Also das wird vom Rhythmus schon mal sehr anders sein als jetzt bei einem Weltcup. Aber so von der Herangehensweise, denke ich, macht man erstmal prinzipiell keinen Unterschied. Also so vom Mindsetting und so. Natürlich kommt dann halt nochmal wieder die äußeren Faktoren dazu mit diesen riesen Tribünen, mit den Zuschauern, was man halt davor nicht wirklich üben kann. Also da muss man versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, sich das vorzustellen und ja, damit umzugehen. Aber man kann es halt vorher nicht testen. Also das wird halt was sein, was halt neu auf einen zukommt und womit man sich halt ganz schnell anfreunden muss, damit einen das zum Beispiel an der Startlinie jetzt nicht übermannt oder sowas.
Auf was freust du dich denn am meisten?
Ja, also viele Sachen. Ich glaube, ich freue mich natürlich am meisten erstmal, dass meine Familie vor Ort sein kann, also dass die dann auch auf dieser Riesentribüne sitzen und das miterleben können und auch so nah, wie ich es dann selber irgendwie auch erlebe. Dann freue ich mich natürlich auch irgendwie in dieser Teamkleidung durch das olympische Dorf zu laufen. Das stelle ich mir auch echt sehr schön vor. Und ja, dann bin ich natürlich ganz heiß auf das Nationenpins tauschen. Genau.
Gibt es irgendeinen Sportler, eine Sportlerin, die du gerne im Olympischen Dorf mal treffen würdest? Von anderen Sportlern?
Ja, also natürlich, das erste wäre natürlich Simone Biles irgendwie, auch wenn das sehr unrealistisch ist oder sowas, aber das wäre jemand, da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch so ein bisschen, egal wer eigentlich, aber irgendwie ein amerikanischer Basketballspieler oder sowas würde ich schon auch cool finden.
Was eben das Wort Familie benutzt. Der Papa ist Bundestrainer. Die Schwester ist ja auch schon sehr gut, die Emily. Habt ihr noch andere Themen zu Hause aus Afghanistan?
Ja, also wir haben sehr viele andere Themen als Kanuslalom, aber es ist überwiegend sportbezogen. Also mein Mann arbeitet im Eishockey, deswegen ist da Eishockey immer noch ein großes Thema. Meine Mama kommt aus dem Handballsport, deswegen redet man da auch viel drüber. Und die hat auch schon gesagt, wenn wir irgendwie einen deutschen Handballspieler im Dorf treffen, bitte ein Bild und eine Unterschrift. Und auf jeden Fall, die ist auch schon ganz, ganz heiß drauf und ihr Handballherz ist da auch noch sehr, sehr am Brennen. Und ansonsten ist unsere Familie, glaube ich, sehr Disney-affin. Also das ist schon auch irgendwie eine Leidenschaft von zumindest meiner Mama und meiner Schwester und mir. Mein Papa kommt zwar auch mit ins Disneyland, aber ich glaube, der ist da nicht so ganz so schlimm besessen, sage ich jetzt mal. Ja, sowas.
Wenn der Papa Bundestrainer ist, ist das ein Fluch oder ein Segen für dich?
Ja, so tendenziell eher ein Segen als irgendwas anderes. Genau, weil einfach, also erstens, weil ich sehr, sehr hart dafür arbeiten musste, dass ich in seine Trainingsgruppe überhaupt aufgenommen werden konnte. Und deswegen weiß ich, dass ich mir das auch hart verdienen musste, bei ihm trainieren zu dürfen. Und zweitens, weil mich natürlich eigentlich fast keiner so kennt wie er. Und man sich so halt auch sehr, sehr gut aufeinander einstellen kann. Und dann gewisse Ziele gemeinsam zu erreichen, hat dann natürlich dann irgendwie nochmal einen krasseren emotionalen Wert, als wenn man das jetzt vielleicht mit irgendeiner außenstehenden Person schafft.
Ist das auch so, dass man sagt, ich muss immer ein bisschen mehr tun, weil ich nicht möchte, dass andere Leute sagen, ja, du bist ja nur dabei, weil dein Papa der Trainer ist?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das kennt jeder Sportler, der irgendwie familiäre Beziehungen in dem Sport hat. Die Leute reden, auch wenn es viel, viel Neid ist, vielleicht auch irgendwo. Aber ja, also es war in der Vergangenheit schon oft so, dass man gucken musste, wie man sich jetzt verhält oder was man macht und dass man halt wirklich die Leistung auch einfach dreimal mehr bringen muss, weil man weiß ansonsten, ja, wird halt wieder geredet und das möchte man halt selber auch einfach nicht. Aber es war halt natürlich auch immer ein Motivationsschub und ohne das Ganze wäre ich vielleicht auch nicht da, wo ich jetzt bin, weil man einfach noch akribischer und noch zielstrebiger gearbeitet hat.
Du musst uns, wenn ich dich schon habe, auch ein bisschen Nachhilfe geben im Kanuslalom, weil nicht jeder kennt jetzt diese Sportart so. K1, C1, Kajak, Kanadier, was ist da der große Unterschied?
Also, im Kajak sitzt man mit so leicht angewinkelten Beinen, aber man sitzt eigentlich wie auf dem Sofa, wenn man jetzt die Beine ausgestreckt hat und hat ein Doppelpaddel, das heißt eine Paddelfläche links und rechts. Und ja, kann man, glaube ich, vergleichen, wie wenn man jetzt so eine Seetour macht im Urlaub mit einem Boot. So ähnlich kann man sich den Kajak vorstellen. Außer dass es halt dann durch Wildwasser und Tore und so weiter geht. Im Kanadier kniet man auf seinen Beinen, ist da, die Oberschenkel sind auch noch so mit Gurten festgemacht, damit man da nicht so sehr hin und her rutscht und man hat ein sogenanntes Stechpaddel. Das heißt, man hat halt nur eine Paddelfläche, entweder links oder rechts, je nachdem, was seine bessere Schlagseite ist. Und versucht sich dann da durch den Kurs zu steuern. Kajakcross ist jetzt die neue olympische Disziplin. Das kann man sich so vorstellen wie Skicross oder Snowboardcross. Da steht man auch oben zu viert auf einer Rampe und versucht sich dadurch einen Slalomkurs zu rangeln, sage ich jetzt mal. Also da ist schon viel Körperkontakt, Bootskontakt und ja, einfach Mann gegen Mann und Frau gegen Frau. So, da fährt man nicht alleine durch die Strecke, sondern da bettelt man sich eben mit drei anderen.
Und du machst tatsächlich auch alle drei Disziplinen?
Genau, ja. Eigentlich von Anfang an. Also Kajakcross ist natürlich ein bisschen später dazu gekommen, aber dadurch, dass es klar war, dass es olympisch ist in Paris, ist man da direkt auch mit eingestiegen und hat versucht, sich da gut vorzubereiten.
Ist das normal, dass die Athleten und Athletinnen tatsächlich alle Disziplinen machen oder bist du einfach so gut und hast so viel Spaß, auch alles drei ausüben zu wollen?
Also ich glaube, es ist nicht der Standard, vor allem nicht bei den Männern. Also bei den Herren macht es so gut wie niemand. Es ist relativ normal, dass die Kajakfahrer oder Fahrerinnen auch Kajakcross fahren, weil es einfach dieselbe Sitzposition ist und dasselbe Paddelhandling. Aber bei den Frauen ist es auch üblicher, dass quasi man Kajak und Kanadier fährt. Es gibt also in Australien machen es zwei, bei den Briten machen es zwei, in Brasilien macht es eine und eben auch ich. Also man kann es immer noch an ein bis zwei Händen abzählen, wie viele Athletinnen das machen. Aber ja, genau so würde ich das mal beschreiben.
Alexander Zverev hat jetzt gerade in Paris ein Finale erreicht im Tennis und hat dafür 1,2 Millionen Euro bekommen. Ich vermute mal, wenn du so einen Weltcup gewinnst oder auf dem Podest bist, kriegst du nicht ganz so viel Geld. Wie finanziert ihr euch?
Ja, also wir bekommen kein Preisgeld. Also wenn wir irgendwie einen Weltcup gewinnen oder sowas, da gibt es eine Medaille und Blumen und einen Händedruck und das war's dann. Wie wir uns finanzieren, durch Sportfördergruppen stellen. Also ich bin jetzt bei der Bundeswehr angestellt, aber es gibt natürlich auch noch die Bundespolizei und die Landespolizei. Aber ja, ohne diese Stellen könnten wir unseren Sport gar nicht zum Beruf machen. Und dann hat natürlich jeder noch, je nach, sage ich jetzt mal, Erfolgen und Eigeninitiative oder vielleicht Hilfe auch eigene Sponsoren, also private Sponsoren, die einen dann noch unterstützen, weil die Materialien in unserer Sportart sind natürlich auch nicht ganz die preisgünstigsten. Genau.
Schade ist ja eigentlich, dass man diese Sportart nicht überall ausüben kann. Wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich, im Ruhrgebiet wohne oder keine Ahnung wo, es gibt ja diese Kurse ja gar nicht überall. Ne? Das ist eigentlich schon ein bisschen tragisch. Wenn jetzt einer Bock hat, dir zuguckt, das toll findet und das auch gerne machen möchte, ist es aber nicht so leicht, einen Verein zu finden.
Ach doch, also in Deutschland verteilt gibt es sehr, sehr viele Kajakvereine. Also klar hat jetzt vielleicht nicht jede Stadt oder jedes Bundesland so eine Wettkampfstrecke, die wirklich auch so international genutzt wird. Aber es gibt so gut wie in jedem Bundesland einen Kajakverein mit, ich sage jetzt mal, Flachwasser- oder Anfängerstrecken, auf denen man auch gut werden kann. Also das zeigt, glaube ich, auch die Nationalmannschaftszusammensetzung. Er ist auch ganz verteilt aus NRW, aus Bayern, aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und so. Also wenn man das möchte, dann findet man da auch auf jeden Fall eine Anlaufstelle und eine Strecke zum Üben.
Alle werden dir in ein paar Wochen die Daumen drücken. Wann sagst du, das waren für mich richtig gute Olympische Spiele? Was erwartest du sportlich von dir?
Also erstmal hoffe ich eben, dass ich die ganze Situation irgendwie genießen kann und dass es mich eben nicht erschlägt so. Und dann abgesehen von dem Ergebnis will ich einfach zufrieden sein mit meinen Läufen. Also wenn ich da unter dem Druck und unter den Umständen, sage ich jetzt mal, einfach solide, saubere Läufe runterbringe, dann finde ich, kann ich schon sehr zufrieden mit mir sein. Aber natürlich möchte man irgendwie auch in diesem Finale stehen und um Medaillen kämpfen. Also das Ziel setzt man sich setzt man sich schon.
Dafür drücken wir natürlich die Daumen. Eine Frage noch, es geht ja auch nach Olympia weiter. Hast du Sorge, dass man auch da wieder in dieses berühmte Loch fällt, weil alles konzentriert sich auf Olympia, dann ist Olympia vorbei, hoffentlich mit einer Medaille und dann fährst du nach Hause und dann?
Ja, also darüber macht man sich schon auch so ein bisschen Gedanken, wenn auch nur sehr gering. Aber ja, man hat es ja schon von vielen Sportlern gehört, dieses Loch nach den Olympischen Spielen und so weiter und so fort. Aber auch da kann man sich eben nicht darauf vorbereiten. Manche haben es, manche haben es gar nicht. Ich glaube, das kommt auch ganz auf den Sportler dann an. Aber ich kann mich da auch noch gar nicht irgendwie einordnen. Also von dem her, ja, muss man es halt auch einfach auf sich zukommen lassen. Und je nachdem auch, wie die Spiele laufen und so weiter, das kann man ja alles noch überhaupt nicht vorhersehen. Und von dem her, ja, danach wären noch 2 Weltcups für uns. Und ja, dann schaut man einfach, in welcher Verfassung man ist und ob man noch richtig Bock hat auf Heizen, auf Wettkämpfe, auf den Vergleich. Oder ob man sagt, ich brauche jetzt erstmal Pause und Urlaub und den Kopf freimachen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich und kann man noch nicht sagen.
Du hast eben so schön von Disney erzählt. Liegst du manchmal im Bett mit einem Lächeln und denkst dir, oh, ich bin die Prinzessin, um zu sagen, ich habe dieses Bild vor Augen, wie ich auf dem Podest stehe und mir jemand eine Medaille um den Hals hängt?
Boah, nee, eigentlich nicht. Also erstens ist es ja noch ein bisschen hin. Man ist jetzt eher erstmal noch so wirklich in dieser Trainings- und Vorbereitungsphase und dann bin ich auch ein großer Freund von diesem Step-by-Step-Denken. Also ich will da nach Paris jetzt erstmal fahren, ohne mich vorher verletzt zu haben oder krank geworden zu sein und will mich dann fit fühlen. Und wenn ich dann dort bin, dann denken wir weiter und denken über den Wettkampf vielleicht nach und so weiter.
Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich wünsche dir alles Gute. Danke für deine Zeit, für dieses Interview. Und genau, was du eben angesprochen hast, bleib bitte gesund. Das ist wichtig.
Danke auch.